Ja, wir fangen heute eine neue Serie an in einem neuen Buch. Und die Schriftlesung für heute ist Amos Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Das Wort unseres Herrn. Dies sind die Worte, welche Amos, der unter den Hirten von Tekoa war, über Israel geschaut hat in den Tagen von Usia, dem König von Juda, und in den Tagen von Jerobeam, dem Sohn des Joas, dem König von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Er sprach, der Herr wird brüllen aus Zion und seine Stimme erschallen lassen von Jerusalem her. Da werden die Auen der Hirten trauern und der Gipfel des Karmel wird verdorren. Amen.
Ja, guten Abend. Schön, euch heute hier zu sehen. Und ja, genau, richtig cool, dass ihr auch gerade heute dabei seid, wo wir eben, nachdem wir letzte Woche schon langsam gestartet sind mit der neuen Jahreslosung für dieses Jahr, heute also auch mit der neuen Predigtreihe anfangen, nämlich durch das Buch Amos. Und heute starten wir also in dieses kleine Buch aus dem Alten Testament und es gehört bestimmt nicht zu den meistgelesenen Büchern in der Bibel. Wir wollen uns also von heute ab und dann in der Zeit bis Ostern aber gemeinsam die Bedeutung von Amos Botschaft auch für uns heute erschließen. Und da machen wir jetzt also einen einigermaßen sanften Einstieg heute mit den ersten beiden Versen aus diesem Buch, das insgesamt 9 Kapitel hat. Und wir fangen also an mit den beiden Versen, nämlich der Überschrift sozusagen über dieses Buch. Das ist der erste Vers und dann dem Auftakt von Amos Prophetie. Das wäre eben Amos 1. Vers 2. Und die beiden Verse zusammen, die geben dann schon einen ganz guten Eindruck davon, wer dieser Amos eigentlich war und auch von dem, was der zu sagen hat und was uns also sonst so erwartet in den kommenden Wochen. Bevor wir jetzt aber also mit Amos und der Bibel starten, erst noch kurz zu anderer Literatur und bestimmt lesen von euch manche oder haben schon mal gelesen, Krimis. Oder vielleicht habt ihr auch einfach mal einen Thriller angeschaut, im Fernsehen oder sonst wo. Und da gibt es doch oft so eine klischeehafte Szene, wenn so ein Verdächtiger oder ein Zeuge dann verhört wird. Und es geht dann ungefähr so, dass dieser Verdächtige, der sitzt dann so vielleicht etwas unsicher auf seinem Stuhl und dann gibt es da 2 Polizisten, die den verhören wollen. Und der eine von den beiden, der ist dann so ganz zugewandt, vertrauensvoll und freundlich. Und der andere, der tritt so fordernd auf, der ist hart, aggressiv, verurteilend. Und das ist tatsächlich eine Verhörstrategie, die bekannt ist, ne, unter diesem Titel Good Cop und Bad Cop. Und die Idee dahinter ist, dass dieser Bad Cop, dass der Druck macht auf den Verhörten und dass dieser Verhörte dann unter dem Druck dem Guten, dem Good Cop, was anvertraut, dass er dem die Informationen, die sie haben wollen, preisgibt. Und ja, diese beiden Rollen, der Good Cop und der Bad Cop, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch haben die ein gemeinsames Ziel. Nämlich, die wollen die Wahrheit ans Licht bringen, die wollen den Fall lösen, die wollen vielleicht auch ein Eingeständnis von Schuld abbringen, demjenigen, der da verhört wird. Naja, also so geht jedenfalls diese Strategie, diese Idee hinter diesem Kreuzverhör. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Naja, weil der Prophet Amos, der hatte zu seiner Zeit tatsächlich noch einen Kollegen, der wie er selbst im Nordreich Israel gewirkt hat. Und das war der Prophet Hosea. Und tatsächlich kann man die beiden jetzt ganz gut in diese Rollen reinstecken. Und so viel verrate ich euch jetzt. Der Hosea, der wäre bei diesem Duo der Good Cop. Der Hosea, der sagt dem Volk nämlich trotz aller Sünde Gottes Erbarmen zu. Ja, und für uns bedeutet das also, dass wir es in den nächsten Wochen mit dem Bad Cop, um in dem Bild zu bleiben, zu tun bekommen, nämlich mit Amos. Und der Name von dem Amos, der bedeutet auch schon so viel wie Last. Und wir werden also mehr erfahren von diesen Lasten, die Amos dem Volk Israel verkündigt. Und dabei dürfen und wollen wir aber eins nicht vergessen. Der Amos und der Hosea, die spielen eben in demselben Team. Wenn der Amos also auch schonungslos vom Gericht spricht und den Druck immer weiter erhöht, dann nur, damit wir uns dadurch zum Heil wenden, statt unter diesem Gericht irgendwann zu brechen. Okay, mit dieser kleinen Einleitung legen wir also los mit Amos und damit mit einem ungewöhnlichen Propheten, der auch eine unerwartete Botschaft für seine Hörer im Gepäck hatte. Ein ungewöhnlicher Prophet und eine unerwartete Botschaft. Lernen wir diesen Mann hier also erstmal mit unserem ersten Vers, Amos 1, Vers 1, ein bisschen besser kennen. Warum ist Amos ein ungewöhnlicher Prophet? Naja, ein Prophet, das ist erstmal jemand, der was gesehen hat von Gott. Und so heißt es ja auch, dass in Vers 1, dass Amos was über Israel geschaut hat. Die Worte, die gibt er weiter. Und jetzt gab es damals im alten Vorderen Orient viele Propheten in Israel und auch in den Kulturen herum, oft eben so Berufspropheten. Die haben dann mit irgendwelchen Techniken versucht, Offenbarungen zu empfangen. Und die so gewonnenen Einsichten, die wollten die dann gerne weitergeben an zahlungswillige Kunden. Und oft standen solche Propheten dann auch irgendwie einem Heiligtum nahe. Aber der Amos, der war jetzt keiner von dieser Sorte, sondern Amos, der war ein Landmann aus Tekoa. In Amos 1, Vers 1, da bezeichnet er sich als Hirten und später im Kapitel 7, da erfahren wir dann noch, dass er eben ein Viehhirte war und ein Züchter von Maulbeerfeigen. Also ein Hirte und ein Plantagenarbeiter, kann man sagen. Und er war also vertraut mit dem Landleben und der Landwirtschaft, von Berufswegen natürlich, aber auch, weil sein Heimatort eben etwas ab vom Schuss lag, das war ungefähr 16 Kilometer südlich von Jerusalem und damit der Hauptstadt vom Stamm Juda, hatte der jetzt nicht so einen direkten Bezug zu dem Ort Gottes, zu dem Heiligtum, zum Tempel. Und er war damit noch weiter weg vom Nordreich Israel, für das seine Prophetia eigentlich in erster Linie bestimmt war. In Amos 1, Vers 1, da heißt es ja, dass wir hier die Worte hören, die er über Israel und nicht über Juda geschaut hat. Und für die in der alttestamentlichen Geschichte vielleicht jetzt gerade nicht ganz so firm sind, eine kurze Erklärung. Israel, das war ursprünglich ein großes Königreich und da haben so bedeutende Herrscher wie David oder Salomo regiert. Ja, der Salomo, der ist 926 vor Christus wahrscheinlich gestorben und dann gab es eine Spaltung in diesem Großreich Israel. Und so gab es dann später ein südliches Königreich Juda, in dem eben der Stamm Juda herrschte, während die Nordstämme eben das Nordreich Israel gebildet haben und einen eigenen König über sich gesetzt haben. Und seitdem gab es also zwei Königreiche, Juda und Israel, und die waren sich jetzt überhaupt nicht grün. Da gab es heftige, da gab es auch militärische Konflikte. Noch der Vater von dem König Uzzia von Juda, der hier in Vers 1 genannt wird, der wurde zum Beispiel von dem Vater von König Jerobeam bei einer Schlacht in Kriegsgefangenschaft genommen. In dieser Zeit von den geteilten Reichen, in der Amos gewirkt hat, das war das 8. Jahrhundert vor Christus in Amos Fall, da war eben große Spannung zwischen dem Nord- und dem Südreich vorhanden. Und erstaunlich ist also jetzt nach all dem, dass dieser Landwirt aus Südjuda von Gott zum Propheten berufen wird für das Nordreich. Amos ist äußerlich betrachtet also eigentlich in jeder Hinsicht nicht die erste Wahl für so einen Auftrag. Und seine Botschaft, die dürfte die Leute damals wahrscheinlich genauso verwundert haben wie die Person Amos selbst. Das Nordreich, das hat nämlich zu der Zeit, als Amos gewirkt hat, schon ganz viele Thronwirren und Thronmorde hinter sich und Umstürze erlebt. Und auch Feinde von außen hatten dem Nordreich ganz weite Gebiete abgenommen. Aber unter Jerobeam II., der hier geherrscht hat, da war ein unglaublicher Aufschwung passiert. Wir können mal lesen, was die Bibel da berichtet im zweiten Buch Könige, Kapitel 14, Vers 25. Da will ich euch nur mal den ersten Teil vorlesen. Da heißt es, dieser, also der Jerobeam, eroberte das Gebiet Israels zurück, von Lebo Hamat an bis an das Meer der Arava. Ja, Jerobeam der Zweite, der konnte also, grob gesprochen, im Norden die früheren Grenzen von Groß-Israel wiederherstellen. Das bedeutete, dass wichtige Handelsrouten jetzt wieder unter Kontrolle waren, dass die Israeliten wieder Abgaben erheben konnten. Die Wirtschaft blühte auf, die Staatseinnahmen flossen und der Wohlstand, der nahm immer mehr zu. Die Zeit von Amos Auftreten, die war also eine Zeit des Segens eigentlich, wie das Nordreich den seit der Trennung von Juda noch nicht erlebt hatte. Und in diese Hochstimmung im Nordreich hinein spricht jetzt dieser in den Augen von den Leuten damals wahrscheinlich, möchte gern Prophet aus Juda und kündigt mit aller Härte ein göttliches Gericht an, mitten in den scheinbar so friedvollen Segen hinein. Der Amos ist eben wirklich ein ungewöhnlicher Prophet mit einer für die damaligen Hörer unerwarteten Botschaft. Und schon allein dadurch kann er uns auch heute ein Vorbild sein. Weil wir als Christen, wir haben mit dem Evangelium von Jesus Christus, mit seiner Botschaft von Gericht und auch Erlösung, ja die zentrale Botschaft empfangen. Wir haben sie gelesen, wir haben sie gehört und wir haben sie auch erlebt. Und wie sollten wir da jetzt quasi in unserem Tekoa bleiben und die Hände in den Schoß legen? Amos hat es nicht gemacht und Paulus hat das genauso wenig gemacht. Ich möchte euch mal zwei Verse vorlesen aus dem 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Den ersten Teil von Vers 11 und den ersten Teil von Vers 14. Da schreibt Paulus: In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Und dann in Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns. Und das ist so ein bisschen das, was Paulus erlebt hat, warum er losgegangen ist. Und auch Amos, als er diese Botschaft von Gott empfangen hatte, als er die begriffen hatte, den hat es gedrängt und er ist losgegangen von Juda nach Nordisrael. Also macht sich dieser Viehhirte aus Tekoa auf, um den Mächtigen in Israel und allen, die es hören wollen, Gottes Botschaft zu nennen. Und da ist es ihnen egal, ob er damit jetzt zum Spielverderber wird oder was die Leute sonst vielleicht damit ihm anstellen würden. Und er zeigt uns damit zwei Dinge auf. Nämlich, dass man erstens jetzt kein Professor der Theologie sein muss, um den Menschen das weiterzugeben, was man von Gott verstanden hat. Man muss da kein Experte sein. Amos selbst, der war ja ein einfacher Mann vom Land. Und man muss zweitens nicht eingeschüchtert sein, nur weil man mit seiner Botschaft jetzt vielleicht nicht auf große Gegenliebe stoßen wird. Amos macht es uns vor, trotzdem zu reden. Okay, nachdem wir jetzt Amos und seine Zeit und schon seine Botschaft ein bisschen näher kennengelernt haben, was ist es jetzt genau, was Amos zu sagen hat? Und da können wir nochmal reinschauen in Amos 1, den Vers 2. Ich lese ihn gerade nochmal vor. Da heißt es: Er sprach, der Herr wird brüllen aus Zion und seine Stimme erschallen lassen von Jerusalem her. Da werden die Auen der Hirten verkümmern oder trauern und der Gipfel des Karmel wird verdorren. Ja, Amos verpackt hier eine aus Sicht seiner Hörer bestimmt hässliche Botschaft in eine schöne Sprache, weil die gesamten ersten beiden Kapitel vom Buch Amos, die sind eben poetisch verfasst, das ist hebräische Poesie. Und so leitet er seine Warnung hier vor dem göttlichen Gericht mit einer Metapher von Gott als einem Löwen, der brüllt, ein. Das hier, dieses Brüllen, das ist auf einen Löwen hinweist, das erfahren wir später auch nochmal. In Amos 3, Vers 8 wird das Bild nochmal aufgegriffen, wo es heißt, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott der Herr redet, wer sollte nicht weissagen? Und gleich mit diesem Bild, mit dieser Metapher, steigt Amos in seine Botschaft ein. Ja, und wenn ein Löwe brüllt, dann weiß eben nicht nur ein Hirte aus Tekoa, dass da Gefahr im Verzug ist. Wo nämlich das Gebrüll ist, da ist der Löwe natürlich auch nicht weit. Und wo der Löwe ist, da ist auch die Herde in Gefahr. Das ist das Register, das ist das Bild, das Amos hier benutzt. Das ist die Assoziation, die er hervorrufen will. Und die Herde, die ist in der Bibel natürlich immer wieder ein Bild für Gottes Volk. Amos stellt uns Gott hier jetzt aber, anders als wir das zum Beispiel von Jesus her kennen, jetzt nicht als den guten Hirten vor, sondern als den Löwen. Den Löwen, der sozusagen im Begriff steht, über die Herde herzufallen. Das ist also ein extrem starkes Bild, das mit der Erwartung bricht, eine knallharte Botschaft. Und wenn nun Gott, der Löwe, über sein Volk herfallen wird sozusagen, dann werden, heißt es da weiter, die Auen der Hirten trauern. Und das ist wieder bildliche Sprache. Und mit so einer, ja, und so eine Redeweise wie hier, die kennen wir bestimmt alle. Zum Beispiel, wenn man nur die Nachrichten im Radio mal einschaltet. Ja, dann hört man zum Beispiel, dass das Pentagon das und das tut, dass der Kreml dieses oder jenes vorhat oder dass Berlin vielleicht trauert oder sich diese oder jene Gedanken macht. Hier werden dann Orte personifiziert, um auszudrücken, was die Menschen darin eigentlich machen und wie es denen so geht. Dass hier also die Auen der Hirten trauern, das meint, dass da, wo diese untauglichen Hirten, also die schlechten Führer vom Nordreich, wo die das Volk zur Weide und zur Ruhe gebracht haben, da wird in Kürze Trauer herrschen. Nämlich dann, wenn der Löwe zugeschlagen hat, weil Gott eben Gericht halten wird. Und selbst so eine fruchtbare Region wie dieser Karmel-Gebirgszug, der dann erwähnt wird in Nordisrael, der bekannt war für seine Weiden, seine Olivenhaine, seine Weinreben, der wird dann zugrunde gehen. Auch da, wo der Segen scheinbar am größten ist, da wird das Gericht Einzug halten. Und ja, mit aller Härte eröffnet Amos also seine Prophetie, um das Volk aufzurütteln. Der zerbricht das Idyll, in dem sich das Nordreich gerade unter Jerobeam II. Gewähnt hat. Und er lehrt damit auch, wie es einer Gesellschaft äußerlich gerade geht. Das sagt noch lang nichts über ihren inneren Zustand aus. Auch wenn gerade alle äußeren Umstände bestens sind, heißt es nicht, dass einen jetzt das göttliche Gericht nichts angehen würde oder dass es vielleicht nicht einmal real wäre. Sondern Gott wird Gericht halten, früher oder später. Und es tut uns und unserer Gesellschaft heute auch immer noch Not, diese Botschaft von Amos zu hören. Weil viele, wir selbst vielleicht eingeschlossen, leben doch oft gerne in den Tag rein. Es geht uns eigentlich ganz gut. Das Leben läuft vielleicht und wer denkt da schon ans Gericht? Wer interessiert sich für Gottes Willen, wenn er einem ja scheinbar, wenn Gott einem ohnehin fast keinen Segen vorzuenthalten scheint? Wenn ich vielleicht einen Job habe, den ich einigermaßen gern mache, bei dem ich genug verdiene, um mir die eine oder andere Annehmlichkeit leisten zu können, wenn ich dann auch noch Zeit finde für meine Hobbys und so weiter. Was kümmert uns da die Rede vom Gericht? Und wir brauchen immer wieder diese Erinnerung von Amos, dass diese Rede von Gottes Gericht nicht nur eine hohle Floskel ist, dass das kein Papiertiger ist. Sie war es damals nicht, wie wir gleich erfahren werden, wenn wir über dieses Erdbeben nochmal reden, das in Vers 1 erwähnt wird, und sie ist es auch heute nicht. Amos, der holt uns mit seiner Botschaft damit gleich am Anfang zurück aus einem Wolkenkuckucksheim, in dem man sich vielleicht verschanzt, auf den Boden der Tatsachen. Weil nur dann, wenn wir die Realität von diesem Gericht auf dem Schirm haben, können wir auch heute angemessen handeln. Wir müssen Gott und seine Gerechtigkeit in unserem Weltbild mitdenken, um das ein bisschen abstrakter zu formulieren. Okay, um es nochmal kurz zu fassen. Mit dem Bild vom Löwen, der über die Herde herfällt, kündigt Amos also noch etwas verhüllt in bildlicher Sprache ein ziemlich unheilvolles Gericht an. Aber es fällt noch ein anderes Detail in Amos 1, Vers 2 auf. Da wird nämlich explizit betont, dass Gottes Brüllen jetzt nicht von irgendwoher kommt, sondern von Zion, von Jerusalem aus. Und diese lokale räumliche Verankerung, die hat Gewicht und gerade im Nordreich. Hier im Norden, da hatte nämlich der erste König des Nordreichs, der hieß übrigens auch Jerobeam, der hatte da einen Götzendienst mit zwei goldenen Kälbern in Dan und in Bet-El eingerichtet. Der Gottesdienst im Nordreich, der sollte damit unabhängig machen vom Tempeldienst in Jerusalem. So, und dass Gott jetzt aber dem Nordreich das Gericht ansagt von Jerusalem her, das zeigt, dass dieser Götzendienst im Norden in keiner Weise gleichwertig war. Die Götzen vom Nordreich, die bleiben stumm. Aus Dan oder Bet-El, da hört man niemanden brüllen und schon gar nicht Gott. Man kann Gott eben nicht an den falschen Stellen finden und kann sich den eigenen Gottesdienst auch nicht zurechtbiegen. Das Gericht, das geht hier von Gottes Tempel aus, von dem einzigen Ort, der möglich ist. Und das erinnert uns, dass es auch nur diesen einen wahren Gott gibt. Und wir uns hüten müssen, ihn anderswo zu suchen, uns anderswohin zu wenden. Und jetzt haben wir natürlich heute nichts mit goldenen Kälbern zu schaffen, aber gemünzt auf unsere Zeit, da kann das eben bedeuten, dass das Gericht nichts zu tun hat mit Karma, mit Schicksal oder eben mit sonst irgendwelchen Göttern. Das wird auch nicht von Mekka, Medina oder von sonst wo ausgerufen oder hereinbrechen, sondern es kommt allein von dem einen wahren Gott. Und wenn allein von dort das Gericht kommt, dann ist das doch auch allein bei ihm die Rechtfertigung zu finden. Amos erinnert uns also gleich zu Beginn seiner Botschaft dran, Gott nicht an den falschen Orten zu suchen. Wir müssen im Gericht und in der Erlösung selbst auf der Seite von dem einen wahren Gott stehen. Und wo wir jetzt anderen Menschen von diesem Gott erzählen, da lasst uns das eben wie Amos mit Mut machen, ungeschminkt und ehrlich. Und wir können da in einem gewissen Sinne ganz entspannt sein, weil wir müssen Gottes Worte ja nicht zwingend rechtfertigen. Das macht er letztlich ganz allein. Und damit kommen wir noch zu einem Detail aus Vers 1, über das wir eben noch kaum gesprochen haben, nämlich dieses Erdbeben, das hier erwähnt wird. Wir lesen also, dass Amos seine Prophetie 2 Jahre vor dem Erdbeben gegeben hat, vor dem Erdbeben. Und weil die Überschrift ja einfach von dem Erdbeben sprechen kann, muss man davon ausgehen, dass jeder Leser wohl genau wusste, was für ein Erdbeben da gemeint war. So gewaltig muss es gewesen sein. Und tatsächlich kann auch über 200 Jahre später der Prophet Sacharja auf dieses Erdbeben Bezug nehmen. So hat es sich eben in das nationale Gedächtnis eingebrannt. Da lesen wir in Kapitel 14, Vers 5 bei Sacharja. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Ossias, des Königs von Juda. Ja, und dieses Erdbeben, das hat also circa 760 vor Christus stattgefunden. Und es finden sich eben tatsächlich an vielen Orten in Israel Spuren von dieser verheerenden Katastrophe, sowohl im Nordreich als auch in Juda. Im archäologischen Befund, da sind da ganz große Zerstörungsschichten zu erkennen. Naja, jedenfalls dadurch, dass Amos Prophetie zu diesem gewaltigen Erdbeben jetzt ins Verhältnis gesetzt wird, wird klar, diese Naturkatastrophe, die wurde eindeutig als eine Bestätigung von Amos Gerichtsbotschaft verstanden. Das Erdbeben war damit wie ein gewaltiges Siegel, kann man sagen, für das von Amos angekündigte Gericht. Es war Bestandteil und Vorbote davon. Es hat damit also quasi auch die anderen Teile von Amos Prophetie beglaubigt. Und auch für uns unterstreicht das Erdbeben nochmal, Amos Botschaft von Gottes Gericht, die ist real. So real, wie es eben dieses Erdbeben auch war. Aber ja, der moderne Leser heute, wenn er sowas hört, ne, der lächelt vielleicht über so eine Notiz wie hier eher müde. Weil so ein Erdbeben, das entsteht doch jetzt nicht durch Sünde oder Gottesgericht, sondern durch tektonische Verschiebungen. Und ja, das ist schon so. Aber wenn wir da stehen bleiben, dann sind wir halt wie viele, viele Menschen in unserer Hemisphäre blind geworden für die kosmische, für die größere Dimension, die Sünde hat und bedeutet. Sondern wenn wir dann zum Beispiel von einem Erdbeben hören, wie letztes Jahr zum Beispiel in Myanmar oder in der ferneren Vergangenheit von irgendwelchen Tsunamis, Sturmfluten und so weiter, ja, da meinen doch auch wir, was hat das jetzt mit uns zu tun, oder? Und klar, wenn ich jetzt beispielsweise jemanden anlüge, dann kann man jetzt bestimmt nicht die Gleichung aufmachen, dass das jetzt irgendwie zu einem Erdrutsch in der Schweiz führt oder so. Und was kann ich schon für Dauerregen, Dürren oder was auch immer? Aber wie unsere eigenen persönlichen Sünden Unheil über unser persönliches Umfeld bringen können, so kann eben auch unsere kollektive Sünde als Kirche, als Volk, als Gesellschaft, als Menschheit die Schöpfung als Ganze in Mitleidenschaft ziehen. Wir haben uns in unserer individualistischen Gesellschaft nur weitgehend abgewöhnt, in so kollektiven Kategorien zu denken oder zu leben. Und so bleiben wir blind für die Warnungen, die solche Katastrophen vielleicht auch für uns sein sollten. Und dann fangen wir paradoxerweise bei sowas lieber an, Gott für diese Dinge dann auf die Anklagebank zu setzen, anstatt ihm unsere Schuld zu bekennen und Zuflucht bei ihm zu nehmen. Aber diese Katastrophen, die können uns Zeichen dafür sein, dass in dieser Welt die Sünde herrscht und dafür, dass Gottes Gericht da ist. Bei diesem Erdbeben jedenfalls ist es so gewesen. Es war eine Beglaubigung von Amos Botschaft und es ist deswegen in diese Überschrift Amos 1, Vers 1 eingegangen. Die Wahrhaftigkeit von Gottes Gericht ist durch dieses Erdbeben verbürgt worden. So, das war jetzt eine Menge Information für zwei kleine Verse, oder? Aber damit haben wir jetzt den Einstieg geschafft und ein bisschen was gehört von dem Propheten Amos und seiner Zeit. Dieser einfache Mann vom Lande, der tritt also auf die große Bühne im feindlichen Nordreich und kündigt ihm mit harten Worten das göttliche Gericht an. Und das nicht von irgendwoher, sondern von dem einen und einzig wahren Gott aus. Mit einer wirklich unbestechlichen Klarheit und auch mit seinem Mut, als ein einfacher Landwirt selbst vor die Großen in Israel zu treten, ist Amos damit ein Vorbild für uns, Gottes Botschaft auch heute mutig und klar weiterzugeben. Und seine Botschaft, die spricht ja auch noch in unsere Zeit hinein. Gottes Gericht, das hat sich damals nicht erschöpft, weder in dem Erdbeben noch in dem Fall vom Nordreich einige Jahrzehnte später. Gott verändert sich ja nicht. Die Dinge, die Gott damals zum Brüllen veranlasst haben, die bestehen fort. In der Welt und vielleicht auch in seiner Kirche und vielleicht auch in unserem Leben. Und viel davon werden wir eben in dieser Serie in der Zeit bis Ostern hier noch hören. Und doch will ich zum Abschluss jetzt nochmal erinnern an das, was ich eingangs gesagt habe. Amos spielt hier mit seiner harten Botschaft vielleicht den Bad Cop, aber er arbeitet für ein so gutes Ziel. Amos Ruf zum Gericht, es ist kein Selbstzweck, sondern einer, der Gelegenheit schaffen will, das eigene Leben neu zu sortieren, solange Zeit dafür bleibt. Wenn das Gericht also auch Schrecken verbreitet, so soll uns das zu Jesus treiben, der sich, um im Bild zu bleiben, dem Löwen für uns in den Weg gestellt hat, der das Gericht für uns getragen hat. Amen.